Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Heute geht es um drei Beispiele dafür, dass Veränderung selten am Produkt scheitert, sondern oft an uns. Es geht um Volkswagen, künstliche Intelligenz und E-Scooter. Los geht's.
Die Marke.
Wenn Volkswagen eine Anleihe wäre, würde eine Ratingagentur den Konzern noch mit solide bewerten oder inzwischen schon auf Ramschniveau herunterstufen? Also, jahrzehntelang war VW einfach nur top. Heute kämpft der Konzern mit China, Software, Elektromobilität und einem Markenbild, das möglicherweise ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Thomas und Dirk, jetzt mal im Ernst, ist Volkswagen noch zu retten? Und ich kenne euch beide, ihr werdet jetzt nicht mit irgendwelchen Durchhalteparolen kommen.
Ja, also Volkswagen ist noch kein Ramschpapier, aber es ist auch nicht mehr dieser unerschütterliche industrielle Bundesschatz. Dafür galt die Marke ja jetzt Jahrzehnte, das war ja eigentlich ein nationales Symbol. Natürlich haben die noch Substanz, eine Marke, Werke, Entwicklungswissen, Kundenbeziehungen sind natürlich global auch präsent. Aber das stammt ja noch aus Teilen aus einer automobilen Welt, deren Spielregeln sich gerade rasant ändert. Und das Problem ist jetzt nicht nur einfach, dass VW den Elektroantrieb verschlafen hat. Das ganze Auto, das sehen wir, wird neu definiert von so einer hochentwickelten Maschine mit Verbrennern und Ventilen und Motor zu so einem vernetzten digitalen Lebensraum auf Rädern. Und Volkswagen war halt der Meister dieser alten Welt, ne? Fahrwerke, Fertigungsqualität, Motor, Skalierung. Und jetzt bei Software, Batterie, Betriebssystem hängen sie halt etwas hinterher und dadurch sind die eigentlich in so einem klassischen Innovators-Dilemma. Das besagt ja mal, je erfolgreicher eine Organisation in einer alten Logik ist, desto schwerer fällt es ihr auch, sich von der dann wieder zu lösen. Und dann wird die eigene Stärke zu so einem Beharrungsmoment. Und ich erwarte jetzt auch erstmal keinen spektakulären Befreiungsschlag, sondern eher einen jahrelangen schmerzhaften Umbau.
Ja, das kann man schon sagen. Volkswagen steckt tief in einer großen Krise drin. Es ist schon so, dass sich da Fehlentscheidungen kumuliert haben und die alte Welt, in der Volkswagen lange hängen geblieben ist, Spaltmaße, der Kult um den Diesel, dann dieser riesen Dieselskandal, hat die 30 Milliarden gekostet, also auch natürlich viel Geld verschlungen, was man in die Innovation hätte stecken können. Solche Wirkungen gehen dann auch 10 Jahre noch nach, wenn einmal der Wurm drin ist und die Erneuerungsbewegung, die sie unter dem Vorstandsvorsitzenden Dies hatten, die ist halt auch vom Apparat in Wolfsburg ausgebremst worden. Und jetzt haben wir eigentlich so in Aussicht, dass sich der Konzern wandeln wird und er wird ein Stück weit chinesisch auch sein, weil die Entscheidung wird sein, ob Volkswagen in China erfolgreich sein kann. Wenn das China- und das US-Geschäft wegfallen, dann hat Volkswagen in der jetzigen Größe keine Überlebenschance. Wenn es aber gelingt, mit den chinesischen Subfirmen, die die haben, das Entwicklungszentrum dort, die eigene Produktion, weiterzukommen, und es deutet sich auch an, dass dann letztlich als VW gebadgte chinesische Fahrzeuge auch in Europa verkauft werden, dann kann der Konzern überleben.
Über China sprechen wir gleich. Ich will nur einmal nochmal nachfragen, weil ihr gesagt habt, so die Zeiten haben sich ja auch geändert. Also ich sag mal, vor 40 Jahren war es doch wie folgt. Junge Leute haben irgendwie einen Führerschein gemacht, dann haben sie gespart, um sich unbedingt als erstes Auto einen Golf zu kaufen. Dieses Ritual ist doch vorbei. Und hat man das verpennt bei VW, dass sich die Zeiten so geändert haben? Oder ist das bei so einer großen Firma auch normal, dass man nicht immer am Puls der Zeit sein kann?
Ja, also was du beschreibst früher, das gab ja auch diesen Roman dann Generation Golf. Früher war der Golf ein biografisches Aufstiegsobjekt. Ich erinnere mich selber noch dran, wer konnte sich dann so einen Golf leisten und bei wem hat es nur für ein Fiat Punto gereicht oder ein Fiesta oder so. Das war schon so eine Markierung. Aber das waren ganz andere Zeiten. Wir hatten eine ganz andere Bedeutung des Automobils. Wir hatten eine ganz andere Form von Mobilität auch. Es gab noch keine billige Airlines und all sowas. Also es hatte einen ganz, ganz anderen Rang. Das war ein Statussymbol und das war immer so eine Markierung, jetzt beginnt mein eigenes Leben mit diesem Auto. Wir sehen ja heute teilweise, dass die junge Generation bis in die Anfang, Mitte 20er überhaupt nicht den Führerschein machen oder warten. Also da hat sich unheimlich viel verändert, die ganze Art, wie wir auch Mobilität letztlich bestreiten. Und damals, müssen wir auch realistisch sagen, gab es halt eine begrenzte Auswahl an Fahrzeugen. Wir hatten noch nicht die Dominanz auch der chinesischen Marken, die koreanischen waren noch gar nicht da. Jetzt haben wir noch die chinesischen Marken und so. Es waren wirklich ganz andere Zeiten. Und dass man das nicht über Jahrzehnte aufrechterhält, ist auch klar.
Ja, was auch dafür spricht, dass jetzt natürlich in der jungen, neuen Generation, das geht ja bis in die 30er, letztlich das Digitale die zentrale Technologie ist und nicht mehr irgendwas mit Motoren und Mechanik. Es ist ja auch so, dass das Fahrzeug von China ausgehend so umdefiniert wird, dass die Entertainment-Funktion, die ganze Digitalisierung des Fahrens, das ist eigentlich so die Zukunftsdimension. Dazu gehört ja auch das autonome Fahren, was wahrscheinlich schneller kommt, als wir jetzt noch denken. Also Fahrspaß, auch eine Marke wie BMW hat da ein Problem, wenn man sich lange Zeit definiert als eben the ultimate driving machine und Fahrspaß und das ganze Fahrgefühl so in den Mittelpunkt rückt. Das ist für eine aktuelle Generation und da kommt der Trend auch aus China gar nicht so maßgebend, sondern so Aufenthaltsqualitäten, dass also die ganzen Betriebssysteme vom Smartphone automatisch dann weiter abrufbar sind im Auto, dass es da Home Entertainment gibt. Ich spreche jetzt so viel über China, weil das den Puls setzt für das, was in der automobilen Zukunft kommt. Die Chinesen machen gerne Pause und dann strecken sie die Beine aus und dann fährt der Großbildschirm aus und dann gucken die sich da erstmal einen Film an im Auto. Das sind ganz andere Gewohnheiten, die die haben.
Aber Dirk, du gibst uns tiefe Einblicke in die chinesische Welt. Das ist ja auch immer sehr spannend, aber trotzdem musst du uns eins mal erklären. Das sind ja alles Beobachtungen, die man auch so als VW-Manager machen kann. Man sieht ja, was die Konkurrenz macht. Ich verstehe immer noch nicht, warum VW jetzt plötzlich, heißt es immer, jahrzehntelang hinterherläuft. Also wie konnte das passieren? War man auf einem so hohen Ross und hat gesagt, China, das nehmen wir einfach nicht ernst. Wir verkaufen da unsere Autos, läuft schon. Oder sind sie blind? Ich kann es nicht nachvollziehen.
Also da sind mehrere parallele Entwicklungen gelaufen, auch im Konzern, muss ich immer klar machen. Die Autokonzerne sind Riesenapparate und Thomas sprach jetzt schon vom Innovators Dilemma. Die waren vor der Herausforderung, das Geld haben sie verdient mit den Verbrennern bis heute und auch noch über Jahre hinweg. Und sie haben halt versäumt, sich eine Basis zu schaffen, auch mit dem neuen Auto, was jetzt kommt, mit dem elektrifizierten, digitalisierten Auto, da kostengünstig zu produzieren, da die Basistechnologien auch ins Land zu holen. Wir haben also in Europa große Schwierigkeiten, eine Batterieindustrie zu etablieren. Und wir haben Probleme bei VW gehabt bis heute mit dem Betriebssystem.
Ein anderer Aspekt ist einfach, dass die Produktionskosten in Deutschland viel zu hoch sind und dass die Chinesen mit den strukturellen Bedingungen, die sie halt im Land nun mal haben, die Autos zur Hälfte produzieren können.
Bedeutet das aber dann für VW im Umkehrschluss, wenn sie diese ganzen Probleme mit den Kosten etc. gelöst haben, brauchen die jetzt so ein Big Bang, ich sag mal so ein überragendes neues Modell, wie das Auto aus der Zukunft wirkt? Oder ist das so ein Peu-à-peu-Entwicklung? Ich würde immer sagen, dafür haben die ja gar keine Zeit für Peu-à-peu. Da muss doch jetzt irgendwas wirklich Bahnbrechendes passieren.
Ja, das ist auch noch wichtig zu verstehen. VW hat da eigentlich auch immer so auf das Weltauto gesetzt. Also so zum Beispiel zuletzt den Tiguan, also so ein Modell, was man weltweit vermarkten kann, was dann so einen Mittelgeschmack trifft. Also in den USA wurde das auch verkauft oder in Deutschland oder in China. In Zukunft wird es notwendig sein, viel regionaler zu denken. Also die Chinesen haben einfach eigene Fahrzeugvorlieben, die Amerikaner auch und die Europäer wiederum andere. Und Toyota hatte das eigentlich schon jahrzehntelang vorgemacht. Die hatten nie diese Weltautos, sondern die haben für jeden der Märkte eigene Autos entwickelt. Und auch in die Richtung geht jetzt Volkswagen und hat da auch gelernt sozusagen. Das ist der alte Weg, so ein Modell für alle, ein Golf für alle. Das ist so deutsches Denken, das ist vorbei. Also es ist schon lange vorbei.
Ja, das wird es nicht mehr geben, allein durch die Vielfalt und so eine monopolartige Stellung, die die hatten. Das ist allein durch die schiere Anzahl der Anbieter und der Modelle. Wir reden hier nicht von Verdopplung, sondern vielfach mehr. Aber trotzdem bräuchte die Marke irgendwas, wo dieser Fortschritt, diese Innovation nochmal stark verdichtet wird. Das war ja der Versuch mit ID. also dieser Reihe, das entsprechend aufzumachen. Und das funktioniert so zart in Ansätzen, aber so das richtig Durchschlagende, wo man sieht, also 9 Golf würden sich kriegen, aber wo so das psychologisch nochmal verdichtet ist, dass die jetzt diese Transformation nicht nur angenommen haben, sondern da vielleicht auch wieder eine Führerschaft gehen wollen, das bräuchten die schon. Das wird wichtig sein für die Marke.
Also es kommt ja jetzt auch der ID Polo raus. Das soll ja so auch der Shift sein, weil das erste Elektroauto von VW für 25.000 Euro. Es ist ein Kleinwagen und sie nehmen so ein Stück weit das Erbe vom Polo auch auf. Da hatten sie verstanden, wenn sie jetzt die gelernten, etablierten Marken alle einfach einstampfen zu so ID2, ID3, ID4, das ist keine gute Idee. Vielleicht wird dieser ID Polo ein Stück Neustartsignal sein, aber es ist eben schwierig, wenn es schief geht, haftet VW zukünftig so gewissermaßen ein Loser-Image an. Also das, was sie nie hatten. Und das kann gefährlich werden.
Was ja auch zentral ist, heute ist der Kaufentscheidungsprozess bei Käufern ja anders. Früher hat man auf Motorenqualität, Verarbeitung, Interiors, Luxusgefühl, Oberklassegefühl vielleicht geachtet. Das war kaufentscheidend. Heute schiebt sich halt das, was Dirk eben meinte, was anderes rein. Wie gut ist die Software? Wie zeigt er mir Ladeinfrastruktur an? Immer noch da, wo Tesla auch führend ist. Also da ist es fast ausgeschlossen, dass man da irgendwie nicht aufgeladen irgendwie weiterfahren kann. Und das ist was, da hat VW natürlich auch bei der Softwareentwicklung einiges verschlafen, hat vor einigen Jahren sich bei Rivian da auch beteiligt und geguckt, ob sie die Software reinkriegen. Aber das ist ein Kriterium, was kaufentscheidend mit sein wird. Und da sind aktuell die Chinesen oder auch Tesla deutlich besser.
Also diese Furcht vor einem Loser-Image, wenn ich mir jetzt nur aktuell die Berichterstattung über VW angucke, dann würde ich ja sagen, na, das ist ja absolut Loser, weil es wird ja nur noch darüber gesprochen, wie viele Leute sie entlassen, welche Produkte sie einstellen, welche Werke vielleicht zugemacht werden. Und dann lese ich parallel dazu, dass Tesla in Deutschland 7.000 neue Arbeitsplätze schafft. Da denke ich doch, was läuft da schief und wie wollen die da rauskommen?
Also du sagst es, Matze, das war jahrzehntelang war VW die Ikone für den Erfolg des deutschen Wirtschaftsmodells. Und man hat einen VW auch gekauft, um ein Stück weit für sich auch so ein Gefühl mitzukaufen. Ich gehöre zu der soliden, erfolgreichen deutschen Mitte. Und dieses Gefühl gerät jetzt abhanden. Das ist ja ambivalent geworden. Wie viel traut man der Marke Deutschland noch zu? Und jetzt wird VW auch zum Symbol, dass VW selber so ein Wackelkandidat ist. Und man kauft sich da nicht mehr ein in so ein solides deutsches Erfolgsimage, wie das jahrzehntelang war. Und hier liegt auch das große Problem. Und auch das Problem im europäischen Markt, das hat ja auch Ausstrahlung auf so Märkte wie UK, Frankreich, Italien, die VW auch immer so als Symbol deutscher, ja, automobiler Führerschaft gesehen haben. Und auch in diesen Märkten werden zukünftig natürlich dann neue chinesische Marken reindrängen.
Aber wir müssen einfach festhalten, VW kämpft mit sehr vielen strukturellen Problemen. Das eine sind die hohen Kosten und das andere ist der Regulierungswahnsinn möglicherweise in Deutschland, oder?
Absolut. Also die Bürokratie ist natürlich enorm, das wissen wir. Aber VW hat natürlich durch die Verwicklung da auch, das Land Niedersachsen ist drin, extrem starke Betriebsräte, die Gewerkschaften, sehr viele Interessen, sich natürlich da auch eine eigene Welt geschaffen mit enormen Löhnen, was natürlich auch die Produktionskosten hochgetrieben hat.
Ja, und es kommt ein Punkt dazu, nicht nur auf der Seite des Smartphone on Wheels, also dass das neue Auto ganz anders konzipiert ist, aber auch auf der Seite der Produktion hat sich das revolutioniert. Also Ford hatte ja das Fließband erfunden. Bis heute ist das Fließband zentral in der Produktion. Aber inzwischen gibt es das sogenannte Unboxing-Verfahren, also dass man das Auto in 4 Komponenten gleichzeitig herstellt, viel effektiver. Und diese Technologie beherrscht Volkswagen auch noch nicht.
Dirk, du hast vorhin gesagt, das autonome Fahren kommt viel schneller, als wir glauben. Das bring doch bitte zum Schluss bei diesem Thema VW nochmal auf den Punkt. Wann ist es soweit in Deutschland? Oder war das eher so eine perspektivische Einschätzung?
Das ist jetzt schwer zu sagen, auf ein Jahr befristet, ob das schon 29 sein wird oder 31. Aber es steht zu erwarten, dass die Fortschritte in der KI, die sowohl von Tesla in Amerika als auch von den Chinesen BYD und andere sehr weit vorangetrieben werden, die Durchbrüche kommen. Also Tesla hat ja jetzt das Robotaxi auch praktisch freigesetzt. Das fährt autonom schon rum. Eigentlich haben die das Problem als gelöst erklärt. Ich kann da jetzt nicht genau sagen, wann das in den deutschen Markt kommt. Es kann auch sein, dass da eine Abwehrschlacht stattfindet und die deutsche Regulierung das ausbremst, um VW zu schützen. Weil die Systeme, die die deutschen Hersteller haben, liegen jetzt meiner Beobachtung nach um 3 bis 5 Jahre zurück.
Die Studie. Die Studie.
Künstliche Intelligenz verändert im Moment fast jeden Beruf. Die einen lassen sich Texte schreiben, andere programmieren mit KI, wieder andere erstellen Bilder oder Musik. Und seien wir ganz ehrlich, sehr viele Menschen machen mit KI einfach nur Quatsch. Aber kann KI eigentlich auch verstehen, warum Menschen bestimmte Produkte kaufen? Und kann sie Unternehmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen? Thomas und Dirk, ich glaube, das ist ein Spezialgebiet von euch. Wenn die meisten Menschen KI hören, denken sie ja, müssen wir uns nichts vormachen, an ChatGPT. Ihr sprecht aber von psychologischer KI. Was bitteschön ist das?
Also ChatGPT oder Claude sind zunächst einmal sehr leistungsfähige allgemeine Sprachmodelle. Die erkennen die sprachlichen Muster, aber ja nicht automatisch eine psychologische Tiefenstruktur einer, ich sage jetzt mal, konkreten Produktkategorie, einer Zielgruppe und haben ein konkretes psychologisches Verständnis von Marken. Und die psychologische KI, wo auch Dirk da federführend in den letzten 3 Jahren forscht, wird dagegen mit realer Forschung, Tiefeninterviews, Nutzungssituationen, Motiven, Konflikten, Paradoxien, kulturellen Codes trainiert. Und darauf bauen wir jetzt Modelle auf, die wir dann für unsere Kunden entsprechend umsetzen.
In der Tat, die Large Language Models, sei es jetzt ChatGPT oder Claude, ist ja im Moment so in, oder Gemini, die sind sozusagen die Basisinfrastruktur dieser KI-Revolution, die jetzt auch in die verschiedenen Berufsfelder einzieht. Das, was sich jetzt entwickelt und wo wir, können wir so bescheiden sagen, auch einen gewissen Anteil haben, das zu entwickeln, ist so ein Layer da drauf zu bauen. Also ein Layer, der jetzt das Know-how der Psychologie praktisch mit diesen Large Language Models vermählt und der bedienbar ist und mit dem man dann eben Konsumenten simulieren kann, sodass sich so etwas wie psychologische Konsumentenzwillinge ergeben, die man analog und mit einer großen Authentizität befragen kann wie echte Konsumenten.
Genau, und da bauen wir alle möglichen Zielgruppen nach. Also die antworten dann auch wie Menschen, wenn die gut trainiert sind, auf guten Daten basieren. Ärzte, Vertriebsmitarbeiter, Einkäufer des Handels und so. Das können wir jetzt alles sehr differenziert aufbauen. Und das hat dann nicht dieses non-direktionale, gestreute oder so, die Sprachmodelle, die haben ja letztlich immer eine Antwort, ne? Aber hier sind es die spezifischen Perspektiven, die so sind, wie es auch reale Probanden haben.
Aber vielleicht könnt ihr das ein bisschen konkreter machen, vielleicht auch zum Beispiel anhand von Rittersport. Ist ja nur einer von vielen Kunden, mit denen ihr auf diesem Gebiet zusammenarbeitet. Und ihr habt mit denen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Webinare gemacht und das vielen Leuten auch dort vorgestellt. Etwas, was ihr ja seit Jahren eigentlich schon macht. Aber vielleicht können wir jetzt mal eine Schokoladenmarke einfach als Beispiel nehmen. Was kann man durch eure Idee, durch diese KI-Personas jetzt speziell für eine Schokoladenmarke lernen?
Ja, also der große Vorteil ist, dass die ihre Konsumenten, also die verschiedenen Schokoladenkonsumententypen, praktisch direkt am Tisch haben, immer wenn sie eine Fragestellung unternehmen haben. Also ganz konkret, wenn es darum geht, so neue Sorten zu entwickeln und sie wollen wissen, wie sie jetzt rittersportspezifisch so ein Thema wie Cremigkeit, ne? Genuss spielen, dass sie da Perspektiven einholen können von den Konsumenten und dass sie so verstehen können, ist der Slogan richtig? Ist der Name für die neue Variante richtig? Ganz konkrete Sachen können die damit machen. Und es ist so ein Thema, was im Marketing ja immer so ein kleiner Wunschtraum war. Ich will ja das, was ich hier im Unternehmen mache, im Marketing machen, möglichst dicht am Konsumenten ausrichten. Und Marktforschung ist nur immer sporadisch verfügbar. Immer nur so an bestimmten Punkten. Und jetzt durch die Konsumentenzwillinge immer auch in jeder Entscheidungssituation, aber unter einer zentralen Voraussetzung. Wir müssen das durch reale Forschung immer wieder erden. Also es ist nicht so, dass man einmal die KI-Konsumentenzwillinge hat und dann braucht man nie mehr mit realen Konsumenten reden, sondern das ist sozusagen als System gedacht. Von Zeit zu Zeit müssen die immer nachtrainiert werden, die KI-Konsumenten, damit die auch wirklich authentisch antworten können.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, woher wisst ihr eigentlich, dass die auf Dauer nicht einfach nur Unsinn erzählen, indem ihr ständig nachtrainiert?
Die würden auf Dauer Unsinn erzählen, Marcel, und genau da muss die Validierung einsetzen und die regelmäßigen Updates.
Ja, methodisch wird das validiert, wird das geprüft, wird das erweitert. Es werden Trends, die kommen, wieder in Layern, in Schichten antrainiert. Unsere Kunden fragen das natürlich als zweites oder drittes, wie das ist. Also da sind wir gut. Aber in dieser Validierung steckt auch drin, dass auch der Mensch, der methodische Experte, der Stratege, der Marketier natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Weil das sind Sparringspartner, das sind Trainingspartner, mit denen wir sehr viel machen können. Aber das bedeutet, dass bei uns das AI auch nicht heißt künstliche Intelligenz, sondern oder artificial, sondern augmented intelligence. Also eine erweiterte Intelligenz, wo im Miteinander von, ich sag mal, Mensch und den entsprechenden Tools dann einfach was Besseres entsteht. Wir sagen auch immer, das ist für uns ein Hebel zur Exzellenz, weil wir können immer wieder eine Schlaufe drehen, eine Iteration machen und das nochmal verfeinern, was halt früher einfach nicht möglich war. Da hat man abgebrochen und manchmal dann auch Kompromisse vielleicht gelauncht oder auf den Markt gebracht.
Und Thomas, ihr legt ja immer sehr viel Wert drauf, habe ich jetzt schon bei vielen Gelegenheiten auch bei euch rausgehört, dass ihr sagt, eure KI, ich nenne das jetzt mal so, soll den Menschen nicht ersetzen, sondern es soll nur dabei helfen, ihn besser zu verstehen. Und das ist jetzt, ich sage es jetzt mal ein bisschen härter, nicht nur eine Floskel, um Menschen die Furcht vor der KI zu nehmen, dass die ihnen irgendwie den Job wegnimmt. Denn weil die Frage kommt ja als viertes oder fünftes wahrscheinlich.
Ja, also im idealen Fall macht es eben den Job besser und nimmt den nicht weg. Das ist ja auch mit Erweiterungen verbunden, dass man jetzt unnötige Tätigkeiten nicht mehr hat, sondern konzentrierter arbeiten kann, eben auf einem höheren Niveau arbeiten kann. Deswegen haben wir auch diese Formel Hebel für Exzellenz. Wir sehen KI nicht unbedingt nur als Effizienz- und Einspartool. Kann man sich sparen, kann man alles günstiger machen. Also mit der KI kann man mehr Forschung für das gleiche Budget bekommen. Und man kann dadurch die Prozesse insgesamt verbessern.
Aber wir werden doch durch die KI-Revolution auch gezwungen, das, was uns als Menschen originär ausmacht, nochmal besser zu definieren. Das ist Urteilsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, das strategische Differenzieren und so. Das fordert uns heraus, weil die KI produziert ja unheimlich viel. Und dadurch wird es ja wichtiger, auch sich in seiner eigenen Urteilsfähigkeit zu verbessern, zu trainieren und das entsprechend zu machen. So, weil künftig haben alle Zugriff auf potenziell die Möglichkeit, die die generative KI bietet. Und dadurch wird die Exzellenz auch wieder dahergestellt, dass auch die Experten, ne, die Methoden beherrschen, das auch wissen, besser einzusetzen. Also deswegen, der Mensch ist jetzt nicht nur noch da drin, weil er Teil des Organigramms ist, sondern weil er natürlich auch über originäre Fähigkeiten verfügt.
Aber Dirk, etwas Ähnliches, glaube ich, ich darf dich jetzt einfach mal zitieren, du hast in einem Artikel für das Markenartikel-Magazin geschrieben, nicht die KI ersetzt den Menschen, sondern der Kollege, der KI besser nutzt. Das, finde ich, ist allerdings ein Satz mit ziemlicher Tragweite. Also das muss man sich ja mal verinnerlichen, dass man sagt, wenn man sich mit der KI nicht immer und immer wieder neu beschäftigt, dass man dann zu den Verlierern gehören wird.
Ja, das ist eben halt eine Transformation, die ähnlich so ist, als die Computer neu kamen. Da gab es auch Wehklagen, jetzt muss ich mir beibringen, wie man so ein DOS bedient und dieses alles. Und natürlich ist das auch der normale Gang der Welt. Es kommen Innovationen mit ganz großer Tragweite, mit sehr großen Potenzialen. Und da erleben wir schon so in Deutschland und Europa immer auch so eine Schlagseite, dass die Chancen, die Potenziale kaum genauer unter die Lupe genommen werden, sondern die Medien sind ja voll von eben negativen Verbindungen und Assoziationen. Also Jobkiller, der Sturm der Maschinen, die Unkontrollierbarkeit, das, was da alles an Negativfolgen möglich wird, das ist absolut so zu 80% präsent und dominant in den ganzen deutschen Medienberichten. Wenn wir mit den amerikanischen Firmen arbeiten und mit denen halt auch KI-Lösungen voranbetreibt, dann spüren wir da viel mehr so auch diese Lust an der Innovation, der Spaß an den Möglichkeiten, dass die Arbeit auch ein Stück weit unterhaltsamer wird, wenn man zum Beispiel mit den KI-Konsumenten-Zwillingen sich austauschen kann. Auch diese fruchtlosen Diskussionen, die da immer geführt werden, weil jeder hat eine Meinung, aber keiner hat richtig eine Ahnung. Eines Bauchgefühl und so, dass wir jetzt wirklich da auch weiterkommen. Und diese Dinge spüren wir mehr eben in den anderen Ländern, auch jetzt in China, da haben wir auch die ersten Projekte, die sind begeistert. Das ist ja auch eine Kultur, die mit Gamification sehr stark operiert. Die freuen sich schon, hat jetzt eine Kundin gestern gesagt, ich freue mich schon, kann kaum erwarten, dass wir die Zwillinge haben.
Ja, also ich ertappe mich auch gerade bei zwei Dingen, nach dem, was Sie gerade gesagt haben. Das erste ist, es stimmt, ich finde, die Arbeit mit KI macht tatsächlich Spaß. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Es macht Spaß, mit dieser Maschine, in welcher Form auch immer, zu kommunizieren. Und das zweite ist, ich meine, es war ja ein flammender Appell eben von dir, Dirk, und auch von Thomas, in Richtung, dass das Effizienz und Exzellenz schafft. Aber ich traue den deutschen Geschäftsführern und Budgetverwaltern nicht. Ich glaube, in vielen Firmen wird es einfach dazu führen, dass Leute sagen, ist das geil, kann schon wieder sparen.
Ja, aber das hast du eigentlich als normalen Reflex bei allen Neuerungen. Also sehr, sehr wahrscheinlich werden das in den nächsten Jahren fast alle einsetzen. Dann wird das selbstverständlich sein, wie heute Dashboards und Social Listening oder irgendwelche Präsentationssoftwares. Das wird sich da entwickeln. Am Ende zeigt sich aber meistens, die billigste Forschung oder auch keine Forschung ist nicht automatisch die wirtschaftlichste. Teuer wird's ja wirklich da, wenn du einfach vielleicht noch billig einkaufst und dann falsche Entscheidungen legitimierst und so. Also das ist aber was, das hatten wir in Zyklen, in Wellen schon immer. Und wir merken auch viele Unternehmen, die sagen, wir sparen an bestimmten Stellen ein. Irgendwann kommen die zurück, weil die merken so, nicht einen Pre-Test zu machen, bevor ich eine millionenschwere Kampagne schalte. Das kann auch bitter und teuer werden am Ende.
Und ich kenne das aus dem Radio, rauf und runter. Wenn es schlechter lief, wo wurde gespart? Bei der Marktforschung, wo du sagst, das macht doch gar keinen Sinn.
Dann streichen sie einen Pre-Test für ein paar tausend Euro und dann performt die Kampagne nicht und dann rollen Köpfe, ne? Deswegen ist ja bei uns in der Branche so, die Hälfte der Forschung ist Absicherungsforschung, Arschrettenforschung, so, ne?
Stimmt. Ich glaube aber so, das zeichnet sich auch für uns ab, dass die Themen, wo du so den Return on Investment direkt dokumentieren kannst. Also wir hatten jetzt eine Anfrage von der ADAC, die haben da 15 Leute sitzen, die diese Direktmailings schreiben. Machen sie doch ein Upgrade zu ihrer Versicherung und so weiter. Und da kann man durch KI-Sparing, indem man die Perspektive der Zielgruppe, das umformuliert und so weiter, das richtig systematisch macht, da wirst du sofort 10-15% Steigerung der Conversion sehen. Da werden solche Tools sofort dann genommen. Während bei der Werbeentwicklung, da ist immer noch Politik und immer noch der eine sieht so, man will es nicht glauben, dies und das. Ich glaube, KI wird sich auch so seinen Platz suchen an bestimmten Stellen.
Das Letzte.
Was haben Gelsenkirchen, Paris und Madrid gemeinsam? Und Jungs, ich erwarte jetzt von euch nicht einfach nur irgendeinen flachen Fußballvergleich. Ihr ahnt ja, worauf es hinausläuft.
Ja, also Marcel, alle drei Städte haben den kommerziellen Leih-E-Scooter aus dem öffentlichen Raum gedrängt, aber das aus unterschiedlichen politischen und rechtlichen Konstellationen. Aber die drei Städte zeigen, wie schnell so ein Zukunftssymbol, der war ja total gehypt, der E-Scooter, als er eingeführt wurde, zu so einem urbanen Ärgernis werden kann. Der kam ja so als so ein leichtes, dann so sauber, CO2-frei, spielerisches Versprechen in die Stadt. Und heute liegt der sinnbildlich da immer quer im Weg. Und das zeigt eigentlich, eine gute Mobilitätsidee scheitert an der Art, wie wir sie dann vielleicht auch kollektiv gebrauchen.
Einige Städte, die nachgezogen haben: Prag, Montreal, Toronto, Melbourne, Peking, Shanghai und ab 2027 auch Brüssel. Das sind ja jetzt keine Hinterwäldler. Also da muss man auch wirklich sagen, da hat sich ganz schön was verschoben, oder Dirk?
Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie also davon Gebrauch gemacht wurde, was dann auch dieses Ärgernis ausmacht. Also durch diese Infantilisierung, die da ja auch drin steckt, Zurückkehr auf so ein kindliches Verhalten, also Tretroller. Das lernen wir ja so mit drei normalerweise.
Ja.
benehmen sich auch die Leute, die diese E-Scooter leihen, teilweise wie Dreijährige. Also die fahren einfach rauf und runter auf die Bürgersteige, die nehmen keine Rücksicht, halten sich an keine Regeln, fahren über alle Ampeln. Vielleicht ist das auch in der Psychologie dieses Verkehrsmittels so angelegt, dass alle auf diese kindliche Stufe regredieren, sagen wir in der Psychologie, und in so einen regellosen Raum dann landen, und dass das so eine Eigendynamik hat, dass man das gar nicht kontrollieren kann, sobald man so ein Spaßding da unter den Füßen hat. Aber ich glaube halt diese ja anarchische Seite, die dann kam, und dazu gehört ja auch, das irgendwo abzustellen, ne? Direkt vor einer Einfahrt, wo Leute raus wollen, dass das dann Teil der Vermüllung der Städte fast wird. Das sind so die, glaube ich, Pain Points, die auch das so stark in Verruf gebracht haben.
Ja, das ist ein Punkt. Das ist jetzt auch überhaupt nicht politisch korrekt, das zu sagen. Aber es war ja teilweise auch so das Fortbewegungsmittel der sogenannten Tallerhuhns. Das war ja so ein Begriff in der Jugendsprache vor einigen Jahren, die dann zu zweit, teils zu dritt darauf gefahren sind, ne? Aber ein zweites Ding, was ich auch noch darin sehe, dass der E-Scooter ja mit diesem großen Versprechen gestartet ist, grüne Städte, Smart Cities, und alle haben jetzt Zugriff auf eine günstige, CO2-freie Fortbewegungsmittel. Ich muss gestehen, ich nutze die auch gerne und suche mir
mal. Das wäre eine der nächsten Fragen gewesen, Thomas.
Das ist auch der Grund, warum ich ganz häufig zu Geschäftsterminen auch immer einen Rucksack habe, damit ich mich da bewegen kann. Aber es ist einfach, weil ich da lieber diesen Wind um die Ohren habe, als dass ich mich in eine Bahn oder einen Bus setze. Aber psychologisch steckt auch noch dahinter, ich habe manchmal das Gefühl, dieser E-Scooter ist auch so ein Sündenbock für diese enttäuschten urbanen Mobilitätsutopien. Was meine ich damit? Wir haben ja heute schon über das autonome Fahren gesprochen. Wir haben ab 2016 Studien dazu gemacht. Da gab es auch immer die Vorstellung, Mobilität wird irgendwann kostenlos sein und zugänglich. Und das Taxi holt dich irgendwie ab und du brauchst kein Fahrzeug mehr und so. Und dann kam das E-Scooter auch als so ein Appendix letztlich hinzu. Und jetzt merkt man irgendwie, es ist doch nicht so easy, doch nicht so einfach. Und da kann man auch sein Unbehagen vielleicht an diesen teilweise erzwungenen E-Mobilitätskonzepten dann auch daran abladen.
Thomas, Nachfrage. Deine Kinder auf dem E-Scooter? Was hast du denen beigebracht und müssen sie einen Helm benutzen?
Nein, also sie sind noch 9 und 11. Also ja, die fahren so normale Roller noch
und
fahren natürlich viel mit dem Rad. Da habe ich die noch nicht drauf gelassen. Aber ich fand das so schön, was Dirk eben meinte, mit man regrediert in sowas Infantiles. Ich kenne halt viele Geschichten auch, wo die Leute, ich sag mal, besoffen auf so einem Scooter gegen einen Baum gefahren sind oder in ein Auto rein. Also es ist auch schon dramatische Sachen, ne? Also da sind ja auch viele Unfälle passiert. Und ich glaube auch, die Unfallchirurgen und so haben enormen Zulauf dazu. Da muss man nur einmal hinfallen und dann sind Knöchel gebrochen und Handgelenke, ja.
Also das ist in der Tat auch ein bisschen paradox, während in andere Verkehrsmittel immer mehr Sicherheitstechnologien eingebaut werden. Ich glaube, bei den Autos ist man jetzt bei 12 Airbags oder so, lässt man zu, das sind ja Mini-Räder, wenn da auch nur ein Rubbel ist oder ein kleines Schlagloch, hat man ja gar keine Chance mit so einem Gefährt. Da hat man doch, glaube ich, auch die Augen verschlossen. Ist schon dramatisch. Denk da auch an Städte wie Rom, wo ja wirklich die Straßen nicht in einem scootertauglichen Zustand sind. Sehr, sehr gefährlich.
Was ich auch noch spannend finde, an diesem Scooter hing ja auch dieses Versprechen von Sharing, so einer Sharing Economy. Das war ja vor einigen Jahren, noch in der Vor-Corona-Zeit, ein großer Trend. Das hatte ja teilweise absurde Züge, dass sich so ganze Straßen dann eine große Leiter geteilt haben. Da hat man gesagt, wir müssen jetzt nicht so viel verbrauchen, sondern nutzen das. Und auch diese Scooter waren eigentlich auch so ein Symbol für eine Sharing Economy, so was Modernes, Neues. Und jetzt sehen wir aber, dass die Dinge halt nicht gepflegt werden, irgendwo hingetreten werden. Ich habe das auch schon gesehen, haben Leute Spaß dran, so ein Ding dann irgendwie in irgendeinem Vorgarten irgendwie zu hieven oder so. Jetzt sehen wir diese Kehrseite.
Rücksichtslosigkeit.
Ne? Rücksichtslosigkeit, genau. Ich wollte schon sagen, assig, das ist so.
Ja, ne? Du hast recht, Thomas. Um den Blickwinkel vielleicht nochmal zu verändern. Was ich faszinierend finde an der Diskussion ist, wir akzeptieren die Gefahren und den Platzbedarf von Autos, reagieren aber beim E-Scooter immer so schnell mit Verboten. Wie kommt denn das? Oder ist die Autofahrerlobby einfach so stark? Weil all die Vorteile, die ihr eben aufgezählt habt von diesen E-Scootern, die sind ja eigentlich gut und richtig.
Ja, das ist ein Stück weit eine richtige Frage und ist ein Stück weit auch traurig, dass eben gewisse Utopien, die man damit verbunden hat, jetzt doch auch in so einer Desillusionierung landen. Also Sharing Economy klappt nicht, weil die da scheren, die scheren sich dann auch kein Stück darum, wie sie den Roller hinterlassen. Und dann die Mobilitätsutopie, das führt dann dazu, was ich eingangs sagte, dass die Verkehrsregeln dann überhaupt nicht mehr klappen. Vielleicht ist ein Zeichen, ich weiß nicht, dass ja manche auch umgeswitcht haben von den E-Scootern zu Leihrädern. Und diese Leihräder, glaube ich, auch einen kleinen Boom haben. Also vielleicht geht's auch in die Richtung, dass über die Leihfahrräder dann ein vernünftiger Weg gefunden wird, so einige von diesen Ideen, die man mit dem Scooter hatten, jetzt eben in Form des Leihfahrrads zu verwirklichen.
Ja, aber Dirk, es bleibt ja trotzdem die Frage. Wenn ich mir vorstelle, nur mal, das ist jetzt ein willkürlich rausgegriffenes Beispiel, was ein Tankstellenpächter für Auflagen hat, für Sicherheit etc., Umweltschutz. Warum kriegt man das nicht hin, dass die Verleihfirmen von diesen Rollern einfach schlicht und ergreifend dafür verantwortlich sind, wenn ein Ding irgendwo in der Gegend rumliegt, dann haben die nur eine Stunde Zeit, den da wieder abzuholen. Es muss eine Sicherung geben, dass nicht zwei Leute das Gerät benutzen etc. etc. Das ist mir immer noch ein bisschen Rätsel. Werden die irgendwie gerade, weil ihr diese ganzen Gründe eben beschrieben habt mit Mobilitätswende und Zukunftsversprechen etc., werden die irgendwie besser behandelt oder mit mehr Nachsicht? Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil solange es diese Kontrolle nicht gibt, wird ja das Image von diesen Rollern immer schlechter.
Ja, was man schon sieht, man hat dieses E-Scooter-Konzept zu radikal umgesetzt. Also, dass man den E-Scooter praktisch an jeder Stelle abstellen kann, wo man lustig ist. Also im Sinne des Individualverkehrs. Bei den Leihfahrrädern gibt es ja dann zum Beispiel so feste Stationen und da werden die abgeholt und da werden die wieder hingebracht und dann hat man dieses Problem schon ein Stück weit gelöst. Bei den Leihfahrrädern hat man auch gelöst, dass die Leute schon gewohnt sind, sich da an die Verkehrsregeln zu halten, weil sie machen das auch sonst mit ihren Fahrrädern so. Also im Prinzip merkt man hier, vielleicht ist man da auch bei den E-Scootern übers Ziel hinausgeschossen mit diesem spielerischen und mit diesem unbegrenzten Regellosen, auch mit der Möglichkeit, das überall einfach frei wieder abzustellen.
Ja, aber ich glaube auch, das war dieses hippe, innovative, smarte, neue Versprechen. Alle haben jetzt quasi so Teilhabe an so einer neuen Form der Mobilität, die auch irgendwie ganz grün. Ich glaube, das war dieses übergroße Versprechen, hat die dann wirklich hier dazu verleitet, die Bedenken beiseite zu lassen. Mittlerweile sehen wir, ich habe letztens irgendwie eine Umfrage, eine VDK-Umfrage, 57% wünschen sich eine Regulierung und 18% sind sogar für ein vollständiges Verbot. Ne? Das muss man natürlich gucken, aber ich glaube, das war dieses ja übergroße Versprechen. Und beim Auto, das ist kulturell so tief verankert, da gibt's ja nicht nur die Lobby fürs Auto, jetzt auch seit vielen, vielen Jahren die Lobby gegen das Auto, das sind dann so Aushandlungsprozesse, da haben wir uns über Jahrzehnte dran gewöhnt.
Meine Herren, vielen Dank. Was ich gelernt habe, ihr müsst es mir jetzt aber trotzdem noch einmal genau erklären, damit, wenn ich jetzt im Smalltalk versuche, dieses Wort anzuwenden, ich es auch richtig anwende, regredieren. Das heißt, dass ich irgendwie so infantil wieder werde, wie ein Kind, sinngemäß.
Ja, das passiert mehrfach am Tag immer wieder.
Wahrscheinlich bei mir sowieso.
Naja, wenn du trotzig wirst und gierig und so. Das ist ein seelischer Mechanismus, dass du in eine frühere Entwicklungsphase zurückgehst und dann wieder dich dann vielleicht da auch neu sortierst.
Ja. Super Begriff. Und was haben wir insgesamt gelernt? Was war euch heute am wichtigsten, euch beiden?
Wir haben gelernt, VW muss ja nicht nur den Antrieb wechseln, sondern vielleicht auch auf sein Erfolgsmodell schauen, was künftig tragfähig ist. Bei der KI sehen wir, es geht nicht nur darum, neue Werkzeuge zu lernen, sondern zu bestimmen, was bedeutet menschliche Urteilskraft und Verantwortung. Beim E-Scooter sehen wir, dass so eine individuelle Freiheit, so ein neues Mobilitätsversprechen auch immer so eine Ordnung braucht. Also die Frage ist ja nicht nur, was technologisch möglich ist, sondern ob wir kulturell und psychologisch mit diesen Erfindungen mitwachsen können.
Okay, vielen Dank dafür, Thomas, nochmal. Vielen Dank auch, Dirk. Und ich verabschiede mich mit dem wichtigsten Hinweis überhaupt. Die nächste Folge kommt am 19. August. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank, Marcel.
Tschüss und vielen Dank.
Das war das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.